Hi, ich bin Daniel, Pastor in der Christusgemeinde Barmbek Süd. Hier findest du die wöchentlich aktuellen Predigten aus unseren Gottesdiensten. Wir wünschen dir viel Freude und Gottes Segen bei dieser Ausgabe.
Hey, ich glaube wirklich, dass Gott hier ist und dass er für heute was vorbereitet hat. Glaubst du das auch? Die Bibel behauptet, Gott ist da und zwar immer. Gott ist immer da. Also, wo ist er gerade? Wo ist er gerade aktiv in deinem Leben? Wenn du das nicht so genau beantworten kannst, dann bist du gar nicht alleine. Denn mir geht es genauso. Also mir fällt es viel leichter, euch zu berichten, was ich die letzten 24 Stunden getan habe, als zu erzählen, was Gott die letzten 24 Stunden getan hat. In meinem Leben gab es gestern keine Elbteilung. Oder Vermehrung des Frühstücks heute Morgen. So, es war ziemlich unspektakulär, was ich die letzten Zeit so erlebt habe. Also hat die Bibel entweder Unrecht und Gott ist gar nicht immer da, oder ich habe ihn nur nicht wahrgenommen. Und ich glaube, es ist Letzteres. Und warum ich das glaube, das hängt mit einem Buch aus dem ersten Teil der Bibel, aus dem Alten Testament zusammen, das Buch Rut. Wir wollen heute in eine vierwöchige Predigtserie starten, die heißt Gott im Gewöhnlichen entdecken. Gott im Gewöhnlichen entdecken anhand von diesem Buch Rut. Das Besondere an dem Buch Rut ist, es hat mehrere Besonderheiten, aber eins ist, es ist das einzige Buch, das nach einem Menschen benannt ist, der kein Israelit ist, also nicht zum jüdischen Volk gehört. Es geht da im Kern um zwei Frauen und im Buch Rut spricht Gott nicht. Gott tut keine außergewöhnlichen Wunder und doch ist Gott sehr aktiv. Gott ist sehr aktiv. Und die Hauptspannung in diesem Buch, das wir jetzt vier Wochen lang anschauen werden, besteht auf der einen Seite aus diesem Gefühl von Gott ist nicht da oder wo ist Gott eigentlich? Und auf der anderen Seite der Tatsache, dass er in dieser ganzen, in diesem Alltag oder sogar in der Krise die außergewöhnlichste Geschichte der Menschheit schreibt. Das ist die Spannung. Und wenn du hier bist und dich fragst, ja, wo ist denn Gott? Dann wollen wir in den nächsten Wochen miteinander auf eine Reise gehen und das miteinander erforschen. Wo ist Gott eigentlich im Alltag? Und wenn du dich fragst, okay, wie kann ich Gott erleben, dann will ich dir das heute auch zeigen. Wie, also eine Möglichkeit, wie das aussehen kann, das ist eher dann am Ende der Predigt. So, wir starten jetzt rein und wenn du eine Bibel mitgebracht hast, dann kannst du mitlesen. Rut 1, das ist so beim Buch Richter kommt es direkt im Alten Testament. Wenn du nur eine Bibel-Handy-Dings-Geschichte hast, guck einfach selber, wie diszipliniert du bist, ob das irgendwie Sinn macht. Ansonsten, die Bibelverse sind auch oben. Rut 1, Vers 1. Als Israel noch von den Richtern geführt wurde. Das muss man jetzt erklären. Das ist der Kontext, die geschichtliche Epoche sozusagen, wo das alles stattfindet. Und das ist wichtig, um zu verstehen, was passiert. Also es ist die Zeit der Richter. Die Richter sind keine juristischen Richter, sondern es sind Anführer. Es sind einzelne Stammesoberhäupter oder Einzelpersonen, die Gott immer wieder beruft. Denn an sich ist das eine geistlich sehr dunkle Epoche. Und dieses Buch der Richter hat ein Refrain, also wie ein Chorus, etwas, das immer wieder vorkommt. Und der klingt so: Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Oder jede tat, was recht war in ihren Augen. In dieser Zeit, in der das Buch Rut spielt, Rut und Richter, das ist die gleiche Zeit, nicht verwirrt sein, also Rut und Richter ist das gleiche, das sind nur unterschiedliche Bücher, ist Israel nicht nur ohne König, sondern Israel ist die meiste Zeit auch irgendwie ohne Gott unterwegs. Und das Buch Richter beschreibt es so: Jeder tut, was er will. Und es äußert sich in der Zeit damals zum Beispiel in Götzendienst, in Sex außerhalb der Ehe, in sozialer Gleichgültigkeit und einem Mangel an Menschen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Deswegen kommt Gott immer wieder zu eins und sagt, jetzt muss aber einer muss mal aufstehen. So, die Hip-Hop-Gruppe Beautiful Eulogy rappt in einem Song, der heißt Symbols and Signs, also Zeichen und Symbole. Sie rappen an einer Zeile: Mein Leben gleicht mehr dem Buch Rut als dem Buch Exodus. Und ich denke, ja, Das beschreibt auch mein Leben und wahrscheinlich das Leben der meisten von uns heute. Im Buch Exodus, also das zweite Buch Mose, gibt es jeden Tag ein Wunder. Gott macht Manna, das ist so Brot aus dem Himmel. Über 40 Jahre, jeden Tag, morgens ein Wunder. Das Buch Ruth ist anders. Kein Wunder. Der Refrain aus dieser Zeit von vor über 3000 Jahren klingt auch in Hamburg an. Ein jeder tut, was recht ist in seinen Augen. Ein jeder tut, was recht ist in ihren Augen. Unterwegs ohne Gott. Und jetzt lese ich weiter. Also Ruth 1, ab Vers 1 bis 5. Als Israel noch von den Richtern geführt wurde, brach einmal eine Hungersnot im Land aus. Da zog ein Mann mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen von Bethlehem in Juda weg, um sich als Fremder in der fruchtbaren Gegend im Hochland Moabs niederzulassen. Der Mann hieß Elimelech, übersetzt bedeutet das, mein Gott regiert. Seine Frau Naomi, die Liebliche, also wieder die Übersetzung, und seine Söhne Machlon und Kiljon, Ephratiter aus Bethlehem in Juda. Als sie dann im Ackerland Moabs wohnten, starb Elimelech und Naomi blieb mit ihren beiden Söhnen allein zurück. Diese heirateten zwei moabitische Frauen, die hießen Orpa und Ruth. Doch 10 Jahre später starben auch Machlon und Kiljon, sodass die Frau ohne Mann und Söhne allein zurückblieb. So, jetzt schauen wir uns die Geschichte an. Elimelech bedeutet, Gott ist König, Gott regiert. Was besonders ist, denn zu der Zeit gibt es keinen König. Und wir sehen hier auch, der Name sagt, Gott ist König, aber er ist nicht sein Lebensinhalt, er ist nicht Programm. Elimelech lebt das Motto seiner Zeit, ein jener tut, was recht ist in seinen Augen. Elimelech verlässt das Land, von dem Gott ausdrücklich gesagt hat, da sollt ihr leben. Und er tut etwas, was total naheliegend ist. Es gibt hier ein Land, das ist in der Nähe und da gibt es etwas zu essen. Er tut das geografisch Naheliegende und führt seine Familie nach Moab. So, was ist daran denn verwerflich? Das musst du wissen, Moab war der Erzfeind Israels. Das ist fast so, als würde heute ein jüdischer Mann seine Familie nach Gaza führen. Also das, in dem kulturellen Kontext war das so, wer macht denn sowas? Moab liegt östlich vom Jordan und ist Israels nächster Nachbar. Und immer wieder hat Gott sein Volk auch vor Moab gewarnt und gesagt, geht dort nicht hin. Die Menschen, die leben, ein jeder tut recht. Er tut, was recht ist in seinen Augen. Sie folgen nicht, sie kennen die Bibel nicht. Der moabitische König Balak will durch den Propheten Bileam sein Volk verfluchen lassen. Die Moabiter verführen Israel immer wieder zu Sünde und sie folgen diesem Gott Baal und auch Chemosh, das sind so Fruchtbarkeitsgötter, und opfern sogar ihre Kinder. Da zieht er hin mit seiner Familie. Keine familienfreundliche Kultur. Und am Ende lesen wir dann, dass die Söhne von Elimelech Frauen aus Moab heiraten. Das wird von der Bibel gar nicht bewertet, aber angesichts der Tatsache, dass das eine Kultur ist, die den Gott der Bibel nicht kennt, ist es zumindest mal nicht weise. So, das ist das Setting. Elimelech, Gott ist König, handelt so, als wäre er der König. Er verhält sich wie die Menschen um ihn herum. Und man kann ja erstmal auch die Motive verstehen. Wenn man selber Familie hat, ey, ich will die versorgen. Ich habe doch auch eine Verantwortung gegenüber meiner Frau und meinen Kindern oder wie auch immer. Und er tut das, obwohl es geistlich riskant ist. Und hier ist meine erste Frage. In welchen Situationen fällt es dir schwer, mit Gott unterwegs zu sein? In welchen Situationen bist du bereit, geistlich etwas zu riskieren, weil es vernünftig ist? Weil es naheliegend ist? Ich gehe mal einfach Beispiele aus der Praxis. Ja, manchmal treffen wir Entscheidungen, weil es praktisch ist, nicht weil es biblisch ist. Wir entscheiden uns für die Vernunft, auch wenn die Vernunft der Bibel widerspricht. Oder entscheiden uns für ein Gefühl, selbst wenn die Gefühle der Bibel widersprechen. Zwei Klassiker. Ja, Sex ist Teil der Ehe zwischen einem Mann und einer Frau. Aber jetzt, wo ich jemanden kennengelernt habe, lese ich die Bibel irgendwie anders. Ja, ich habe irgendwie gelernt, ich weiß, auch mindestens 10% von dem, was Gott mir gegeben hat, darf ich wieder reinvestieren in das Reich Gottes. Aber jetzt kommt Black Friday und dieses Ding ist im Sale. Ach, ich weiß nicht. Ein jeder tut, was recht ist in seinen Augen. Und ich glaube, das ist der Bezugspunkt zu uns heute. Vieles wirkt ja total gewöhnlich, banal im Buch Ruth. Leute heiraten, Leute ziehen um, es gibt auch Schicksalsschläge, aber es geht auch um Familie und Schwiegerkinder. Und dann ist die Frage, wo in all dem ist eigentlich Gott? Und das möchte ich mit euch jetzt anschauen, ab Vers 6. Bald darauf erfuhr sie, Noomi, dass der Herr sich über sein Volk erbarmt und ihm wieder eine gute Ernte geschenkt hat. Und das ist so wichtig. Die Abwesenheit von Wundern ist nicht die Abwesenheit von Gott. Das ist wichtig. Nur weil keine Wunder passieren, ist es nicht gleichbedeutend mit Gott ist nicht hier. Und ich möchte euch jetzt anhand von diesen Versen zeigen, vier Fußspuren Gottes in diesen paar Versen, im Gewöhnlichen. Erstens, Gott wirkt durch Menschen. Naomi besitzt kein Smartphone, kein Radio, keine Nachrichten-App. Wir lesen aber, sie erfährt gute Nachrichten. Das heißt, irgendein Mensch wird sich aufgemacht haben und dieser Frau erzählt haben, hey, hier gibt es Hoffnung. Es gibt hier eine Perspektive, anders zu leben. Komm, in Bethlehem, da tut sich etwas auf. Gott wendet sich dieser Frau zu, nicht durch einen brennenden Busch, nicht durch Manna aus dem Himmel, sondern durch andere Menschen, die in ihr Leben sprechen und gute Nachricht bringen. Meine Frage ist, wo kannst du dich Gott zur Verfügung stellen, damit Gott anderen durch dich gute Nachricht bringen kann? Vielleicht ist das ja live on stage, dass du sagst, ich bete dafür, ich lade jemanden ein. Ich bin die Person, die wie Noomi sozusagen erfahren hat, gute Nachricht zu bringen. Das ist das Erste. Gott wirkt durch andere Menschen. Zweitens, Gott wirkt durch Versorgung. Hier steht, er schenkt eine gute Ernte. Brot, Lechem, Lehem. Ne? Bethlehem ist die Ironie des Ganzen, ein bisschen das Wortspiel. Also sie kommt aus dem Brothaus oder Haus des Brotes Bethlehem und geht nach Moab. Moab ist übrigens, bedeutet von meinem Vater, das hat mit der Entstehung dieses Volkes zu tun, ist eine Story für sich. Gott wirkt durch Versorgung. Im Psalm 145 heißt es, alle schauen erwartungsvoll zu dir und du gibst ihnen zu essen zur rechten Zeit. Du öffnest deine Hand und sättigst deine Geschöpfe. Allen gibst du, was sie brauchen. Die sind ja nicht doof gewesen, als sie das geschrieben haben. Da war keine übergroße Hand aus dem Himmel, sondern sie haben geerntet. Sie waren vielleicht dichter dran an der Nahrungskette als wir heute. Die hatten einen Blick hinter die Kulissen. Was bedeutet das? Gott wirkt durch Aldi, durch Rewe, durch deinen Markt, wo du hingehst, durch Nahrungsmittelkonzerne, Landwirte, Saatgut, Jahreszeiten. Wo du Versorgung erlebst, da ist Gott im Spiel. Wo hast du zuletzt Versorgung erlebt? Drittens. Gott wirkt durch Wendepunkte. Hier steht, er erbarmt sich. Man kann das auch übersetzen mit sich widmen oder besuchen oder heimsuchen. Bei Heimsuchen denkt man gleich, oh, ein Gerichtswort oder so. Aber dieses Wort wird immer wieder in der Bibel auch benutzt. Zum Beispiel, wenn Gott Familien aufsucht, die keine Kinder kriegen können und er besucht sie und schenkt Segen, schenkt Kinder. Gott wirkt durch Wendepunkte. Er ist aktiv im Schicksal von Menschen und es gibt keine Zufälle. Guck mal, jetzt feiern wir Dienstag Reformationstag. Feierst du das? Das ist ja nicht irgendwie nur Menschenwerk, sondern wir dürfen glauben, wenn wir Dienstag das feiern oder daran denken, dass Gott in der deutschen Geschichte was gemacht hat, was zum Segen wurde für die ganze Welt. Ey, wie wäre das, wenn du Dienstag diesen Moment einfach nimmst, um zu beten, Gott schenk wieder Erweckung, Gott schenk wieder einen geistlichen Aufbruch, Gott mach was in unserem Land. Gott wirkt durch Politiker und Politikerinnen. Ob die an ihn glauben oder nicht, ist völlig egal. Er hat auch Kyros benutzt. Gott wirkt durch Wendepunkte. Und dann viertens, Gott wirkt durch seinen Bund. Und das ist so faszinierend. Hier steht sein Volk. Weißt du, dieses Volk ist ihm untreu geworden, hat gemacht, was recht ist, in seinen Augen. Und trotzdem lesen wir in dieser Bibelstelle von seinem Volk. Das heißt, ja, unser Glaube ist persönlich und in Deutschland ist das die erste Ebene unseres Glaubens, dieses Individualistische. Aber Glaube ist auch super. Kollektiv Christ sein ohne eine Gruppe geht gar nicht. Kennt die Bibel nicht, ist ihr fremd. Wir sind Teil von was Größerem, von seinem Volk. Das ist etwas, dem Gott sich in besonderer Weise verpflichtet fühlt. Die Verheißung gelten seinem Volk. Die Liebe gilt seinem Volk. Die Treue gilt seinem Volk. Du bist Teil von etwas Größerem. Und inmitten all dem, was irgendwie schwierig ist, wo du selber merkst, ich bin nicht der Mensch, der ich gern wäre, bist du immer noch Teil von seinem Volk. Ist es nicht irre, dass Gott von seinem Volk spricht? Alle vier Aspekte lassen sich ganz leicht übersehen. Im Buch Ruth genauso wie im Alltag in Hamburg. Aber er ist da. Er wirkt in Moab und er wirkt in Hamburg. Und er wendet sich Menschen zu. Gott lässt sich im Gewöhnlichen entdecken. Und meine Frage wäre, wie kannst du so ein Bewusstsein für Gott im Gewöhnlichen pflegen? Vielleicht ist das so was Einfaches wie das Gebet vor dem Essen. Das ist nicht normal, dass ich was zu essen habe. Vielleicht ist es ein Abendgebet, vielleicht ist es dieses Gebet der liebenden Aufmerksamkeit, was wir versucht haben zu praktizieren in unseren Gebetswochen. Gott wahrnehmen im Alltag. Und so wir sehen, Gott wendet sich seinem Volk wieder zu, durch Menschen, durch Wendepunkte, durch Versorgung, durch seine Bundestreue. So was bedeutet das? Das bedeutet, die Hinwendung ist die Anwendung. Nach 10 Jahren trifft Naomi die Entscheidung, und sie kehrt tatsächlich um. Sie kehrt um und das liest sich so. Als sie erfuhr, das ist die gute Nachricht, dass der Herr seinem Volk, das ist die Bundestreue, geholfen hatte und es in Juda wieder zu essen gab, die haben ja einfach nur geerntet, Versorgung, entschloss sie sich, das Land Moab zu verlassen und nach Juda zurückzukehren. Ihre Schwiegertöchter gingen mit. So, und hier passiert viel mehr als eine geografische Umkehr. Diese geografische Umkehr ist das Ergebnis einer geistlichen Umkehr. Das, was wir äußerlich sehen, ob das nun irgendwelche Erfolge sind oder sind Ergebnisse von dem, was in uns passiert. Veränderung passiert von innen nach außen. Woher weiß ich das? Woher sind wir abgesichert, theologisch, dass ich nicht irgendwas in den Text reinlese, versinnbildliche, was das gar nicht soll? Dieses erste Kapitel hat 22 Verse, und 12-mal ist die Rede von Umkehr. Ich kann nicht gut rechnen, aber da will jemand was sagen. Da will jemand was sagen. Um dahin zu gelangen, wo Gott dich haben will, musst du den Ort verlassen, wo du bist. Um an den richtigen Ort zu kommen, musst du erstmal den falschen Ort verlassen, musst du dich aufmachen. Kehr um. Und dieses Umkehren, das ist nie leicht. Das ist für Naomi ja auch nicht leicht, wenn man sich mal so ein bisschen reindenkt. Sie als Witwe, das ist ja damals was ganz anderes gewesen. Sie kommt nach Israel und sie kann gar nicht wissen, werden die Leute mich aufnehmen? Ja, das Wort Gottes sagt, dass mir Versorgung zusteht, aber ich komme in ein Land, wo das Wort Gottes immer so hingebogen wird und jeder tut, was recht ist in seinen Augen. Werde ich überhaupt mit offenen Armen empfangen werden? Dann ist sie 10 Jahre in Moab gewesen. Das ist kein guter Ruf. Und sie selber nennt sich nicht mehr Naomi, die Liebliche, sondern Mara, die Verbitterte. Und Mara klingt dann im Hebräischen noch an, die Wüstenwanderung mit dem bitteren Wasser. So, wir haben den Vorteil, dass wir die ganze Story kennen. Viele von uns kennen diese Geschichte und wissen, wie es weitergeht. Aber Naomi weiß es nicht. Wir wissen, sie wird nicht Mara bleiben. Wir wissen, Gott wird sich über sein Volk erbarmen. Gott wird sich über ihr persönliches Schicksal erbarmen. Und aus Naomis Leidensgeschichte wird die allergrößte Geschichte, die die Menschheit je gelesen und erlebt hat. Und hier ist die Anwendung für uns. Und ich weiß von einigen von euch, dass ihr auch mit Mara gerade viele Bezugspunkte habt. Meine Frage ist, wie kann es aussehen, dich auch in den bitteren Phasen des Lebens Gott zuzuwenden? Ihn anzubeten, obwohl du den Ausgang der Story noch nicht kennst. Er kennt den ja. Wie kann es aussehen? Die Hinwendung ist die Anwendung. Und ich glaube, das gilt noch mal mehr, wenn wir den Ausgang der Geschichte noch nicht kennen. Dass in dieser Hinwendung was total Starkes liegt. Wenn wir jetzt Donnerstagabend als Christusgemeinde zusammenkommen, wollen wir die Türen weit aufmachen. 19.30 Uhr kommt her. Wir wollen gemeinsam eine Zeit nehmen, wo wir genau das praktizieren geistlich, auf Gott ausrichten. Und wir wollen miteinander fragen, Gott, was tust du gerade in unserer Gemeinde? Wir wollen ihn wahrnehmen im Gewöhnlichen. Und vielleicht brauchst du das gerade ganz persönlich zu wissen, okay, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll, aber ich suche diesen Ort auf, mein Volk, meine Gemeinde. Und ich lasse mir von anderen erzählen, was sie sehen, dass Gott noch nicht fertig ist mit seiner Geschichte. Gott wendet sich seinem Volk zu und Naomi wendet sich diesem Gott zu, indem sie eben diese Umkehr vollzieht. Und in der Folge passiert etwas. Es bleibt nicht bei einer Umkehr, sondern es folgt eine zweite, nämlich die einer heidnischen Frau. Wir lesen dann, Ruth erwiderte, besteh nicht darauf, dass ich dich verlasse. Ich will mich nicht von dir trennen. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk. Dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, will ich auch sterben und begraben werden. Nur der Tod kann mich von dir trennen. Wenn ich dieses Versprechen nicht halte, soll der Herr mich hart bestrafen. Das ist im Hebräischen, in der das ursprünglich geschrieben wurde, ist das Poesie. Die wörtliche Übersetzung ist viel einprägsamer. Es ist dein Volk, mein Volk. Dein Gott, mein Gott. Es ist fast wie so ein Bundesschluss, der da passiert. Und mehrfach hat Naomi gesagt, kehrt geografisch um. Also ihr könnt nach Hause gehen, in Moab bleiben oder euch umkehren wieder. Und nun wird aus dieser geografischen Umkehr bei einer der beiden eine geistliche Umkehr. Ausgerechnet die heidnische Ruth, ich habe ihre Kultur beschrieben, ja, wo sie herkommt. Das hat jetzt keine, ist der Boden nicht vorbereitet gewesen. Sie kehrt um und vertraut sich Gott an. Und wir entdecken, Gott wirkt durch zwischenmenschliche Beziehungen. Deswegen ist so eine Gemeindefreizeit so wichtig. Deswegen ist Kaffee trinken so wichtig. Gott wirkt durch zwischenmenschliche Beziehungen. Zieht Menschen zu sich. Liebt Menschen nicht nur in Israel, sondern auch in Gaza und in Hamburg. Du gehörst eigentlich nicht dazu. Und ich auch nicht. Eigentlich sind wir Fremde, Moabiter, nicht Teil von Gottes Volk. Und dass wir dazugehören dürfen, das darf auch nach Jahrzehnten immer noch Teil unserer Anbetung sein. Dass wir sagen, was für ein Wunder, dass ich dazugehören darf. Wow. Okay, Praxis, noch mehr Praxis. Ich habe es schon verraten, die Hinwendung ist die Anwendung. Wo musst du dich Gott zuwenden? Vielleicht ist es ja wie bei Elimelech so, eigentlich ist Gott dein König, aber du tust, was recht ist in deinen Augen. Oder um die Story aufzugreifen, mal das Bild, wo lebst du in Moab und es ist eigentlich Zeit, nach Bethlehem zu gehen. Okay, in welchem Lebensbereich könnte so eine Hinwendung zu Gott die Anwendung dieser Predigt sein? Vielleicht ist das ja wirklich dieser Dienstag, der jetzt kommt. Der Reformationstag. So eine Sache, die mit der Reformation verbunden war, war, dass jede Menge Kultur sich in Kirche eingeschmuggelt hatte und Gedöns. Und einer von, oder die Reformatoren, dieses Sola Scriptura hochgehoben haben. Nur die Bibel. Und vielleicht kannst du neu entdecken, ey Gott, wo willst du denn durch die Bibel zu mir reden? Und ich erlebe das so oft, wenn wir gerade auch über Sexualethik reden, ne? Dann kommt noch Psychologie und Biografie und Soziologie. Und das hat alles ja irgendwie auch seinen Platz. Aber können wir vielleicht den Reformationstag nochmal nehmen und sagen, ey, können wir erstmal über mit der aufgeschlagenen Bibel miteinander reden? Okay, vielleicht ist es ja auch eine Umkehr im Bereich Finanzen. Und es könnte so einfach sein, zu sagen, okay, meine erste Umkehr ist, ich lösche die Shopping-App. Bei mir war es die Sport-App. So. Oder wo kann ich mit weniger leben, um mehr zu investieren in Gottes Reich? Vielleicht ist der Bereich Beziehung. Wo kannst du die Person sein, die als erstes umkehrt und sich als erstes entschuldigt, als erstes die Versöhnung sucht? Vielleicht ist es aber auch dran, aus einer Beziehung auszusteigen, weil du merkst, hier in Moab tut sich nichts. Oder wo ist es dran, auch jemanden loszugeben und loszulassen und an Gott abzugeben, wo du sagst, hey, ich bin nicht Gott, ich kann diese Person nicht retten und ich darf sie abgeben. Gott wirkt im Gewöhnlichen, er arbeitet durch gewöhnliche Schritte der Hinwendung. Und das finde ich so faszinierend, im Buch Ruth gibt es keine außergewöhnlichen Wunder, aber Gott ist überall aktiv. Und er wirkt besonders durch die Integrität einer Frau. Es ist ein bisschen, diese Integrität von Ruth, die kommt später noch an verschiedenen Stellen vor, die ist wie so ein Glasfaserkabel, durch das der Segen Gottes besonders gerne strömt. Gott hingegeben leben ist eine Art, um ihn im Gewöhnlichen zu entdecken. Wenn du fragst, wie kann ich Gott erleben, dann würde ich dir sagen, ey, gib dich ihm hin. Gott fordert niemals Perfektion, er fordert aber Hingabe. Das ist ein Unterschied. All in gehen. Alles, ich gebe dir alles, auch mein Murks, mein Chaos, aber ich gebe mir alles hin. Menschen, die sich ihm ganz hingeben, die erleben, wie er wirkt. Gott ist hier und ich glaube, er will was tun. Er will heute wirken. Frage ist, willst du das denn auch? Unterschätzt niemals, was Gott tun kann, wenn du dich ihm hingibst, wenn du sagst, hier bin ich. In meinem Moab. Wir haben das erlebt auf der Gemeindefreizeit, fällt mir gerade ein. Wir haben so einen Nachmittag gemacht, wo wir über Gebet gesprochen haben. Und Menschen haben sich Gott in all dem, wer sie sind, mit ihrer Persönlichkeit so hingegeben. Und wir haben so stark erlebt, wie Gott Freiheit geschenkt hat, wie Gott Ströme der Liebe geschenkt hat, wie Gott Fröhlichkeit und alles Mögliche geschenkt hat. Nicht, weil wir es genau ausgecheckt haben, also wir haben relativ simpel gebetet, dass der Heilige Geist kommt, aber Menschen haben ihn erlebt, weil sie sich ihm hingegeben haben. Ruth ist ja nicht einfach eine Liebesgeschichte, sondern Ruths Geschichte ist Teil von Gottes Heilsgeschichte. Durch Ruths Bekehrung wendet sich das Schicksal von Naomi, wie wir sehen werden. Durch Ruths Hinwendung wird sich Jahre später das Schicksal von Israel wenden. Auf einmal ist da ein König nach dem Herzen Gottes. Und 1000 Jahre später nach Ruth wird sich durch Ruths Umkehr die Geschichte der ganzen Menschheit wenden. Wenn du dich fragst, wo ist denn Gott, dann könnten wir mit dem Buch Ruth sagen, er ist immer noch da. Unterschätz nicht, was er tun kann, wenn du wie Ruth sagst, hier bin ich. Dein Gott ist mein Gott. Wo du hingehst, Gott, da will ich auch hingehen. Und weißt du was, was wir bei Ruth sehen, nachdem Naomi sich umgekehrt hat und Ruth auch, eine Bekehrung führt häufig zu weiteren Bekehrungen. Meine Mutter ist die erste, die sich in unserer Familie bekehrt hat, vor ihren Eltern noch und ihrem Bruder, der älter ist. So auf so einer Konfirmandenfreizeit oder so war das. Ist nach Hause und hat dann ihrer Mutter von Jesus erzählt. So, und das ist jetzt die Frau, die am eifrigsten für mich betet, meine Oma. Und von wem habe ich Bibel lesen gelernt? Und all das ja von meiner Mutter. Und so geht es immer weiter. Und wenn du als Jugendlicher hier bist, ey, ich würde dich so ermutigen, bete für deine Eltern. Vielleicht haben die mit Gott nichts am Hut. Bete für deine Eltern. Ey, deine Bekehrung kann der Anstoß sein für was ganz Starkes. Und wenn deine Eltern Christen sind, bete für ihr Herz. Je älter man wird, desto größer ist die Gefahr, abgeklärt zu werden. Bete, dass sie das nicht werden. Bete gegen Zynismus. Bete gegen, oh, habe ich alles schon gesehen. Bete dagegen, sie brauchen dich. Gott wirkt durch Familien, durch Familiengeschichten. Und das Letzte, träume groß. Überleg doch mal, mach mal die Augen zu. Einfach zum Vorstellen. Was könnte der Gott des Universums durch dein gewöhnliches Leben tun, wenn du dich ihm unvollkommen, aber vorbehaltlos zuwendest? Die Hinwendung ist die Anwendung. Und so bete ich jetzt für uns. Gott, du bist hier. Und ich spreche das aus, weil ich dir vertraue, dass du hier bist. Ich kann dich nicht sehen, aber ich glaube, du bist hier. Und ich bitte dich das für meine Geschwister, dass sie das erfahren. Da, wo die Versorgung gerade das Thema ist. Dass du Kanäle der Versorgung aufmachst. Ich bete das für live on stage und für all die Menschen, von denen wir uns so sehr wünschen, dass sie dich kennenlernen. Dass du uns sendest und durch unser Leben wirkst. Vater, ich bete für Wendepunkte in Deutschland, in dieser Gemeinde. Ich bete, Jesus, dass geistlich wirklich nochmal so ganz andere Zeiten kommen. Und ich bete, Jesus, ich bete dich an für deine Treue, dass wir dein Volk heißen dürfen. Was für ein Privileg, als Deutsche, dein Volk, was für ein Privileg, Herr. Wir wollen dich anbeten, wir wollen an dir festhalten, denn du hältst uns. Und ich bete so, dass du uns jetzt dienst, dass du uns begegnest, dass wir es zulassen, dass der Gott der Geschichte in unsere Geschichte spricht. Amen.
Das war's mit der heutigen Predigt. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Wenn du Hamburger bist, freuen wir uns, dich auch offline bei uns im Gottesdienst zu begrüßen. Mehr Infos findest du auf unserer Website unter cghh-bs.de. Wir freuen uns auf dich.